Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern,
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Union-Geschichtspodcasts und niemals vergessen, indem wir alle zwei Wochen einmal uns gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen. Mein Name ist Sebastian.
Und mein Name ist Daniel, hallo. Sebastian, erinnerst du dich noch daran, was ich dir in der letzten Folge erzählt habe? Und da waren wir in den 90ern und um welche Gegebenheit wir uns da gedreht haben?
Ja, es ging um das Schreiben des ersten FC Union an Mohamed Al-Fayed, den damaligen Besitzer des FC Fulham, und Union wollte oder hat sich zum Verkauf quasi angeboten. Erfolglos.
Genau, aber dann irgendwie auch zum Besseren so. Ich habe davon dafür nochmal ein bisschen Feedback gehört und Leute fanden das tatsächlich sehr interessant, diese Geschichte. Und fanden halt tatsächlich, dass es eine war, wo so die unterschiedliche Perspektive, die man heute darauf hat, das Ganze sehr interessant macht. Und genau, das hatte ich eben auch so gesehen.
Gut, heute wechseln wir mal das Jahrzehnt. Wir sind jetzt mal nicht in den 90ern, wir kommen ein bisschen der Gegenwart näher, aber so ein bisschen Tippelschritten. Und ich kann schon mal so vorweg spoilern, dass die Episoden, die ich später dann noch erzählen werde, so übernächste und so weiter, eher wieder weiter zurückgehen. Aber diese Episode geht in die 2000er. Wie gut kennst du dich denn eigentlich aus, Daniel, mit Unions erster Zweitliga-Aufstiegssaison 2000-2001?
Ich weiß, wer der Trainer war. Ich weiß, was währenddessen noch so passiert ist in einem anderen Wettbewerb. Aber und ich weiß, wer viele Tore geschossen hat.
Okay. Aber um all das geht es eigentlich gar nicht. Also es geht weder um den Trainer Georgi Vassiljev, geht höchstens am Rande um den DFB-Pokal, in dem Union in diesem Jahr, also in dem Jahr 2000, 2001 bis ins Finale kam. Und es geht auch nicht um Daniel Teixeira, falls du den meinst.
Genau.
Nee, aber es geht ums Tore-Schießen.
Okay.
Und das ist jetzt, glaube ich, erstmals eine richtig sportliche Geschichte, die ich erzähle. Aber ich fand die so witzig, dass ich dachte, die muss ich jetzt mal bringen, auch wenn das so ein, vielleicht eine kurze Geschichte ist, aber sie macht mir trotzdem wirklich Spaß.
Ich hätte ja befürchtet oder erwartet, dass ich vielleicht derjenige mit der ersten sportlichen Geschichte sein könnte. Und Mini-Spoiler-Alert könnte tatsächlich sein, dass in nächster Zeit dann nochmal mit einer sportlichen Geschichte weitergeht. Aber das dann, wenn es Zeit dafür ist.
Okay, ich erzähle dir heute mal die Geschichte von Harun Isas Tor gegen Babelsberg 03, wie es nicht das Tor des Monats geworden ist in der Sportschau.
Okay.
Und das ist wirklich eine witzige Geschichte. Aber zuerst, kennst du Harun Isa?
Ja, denn ich habe ja mal für meinen Blog Eiserne Ketten eine Retro-Analyse des Pokalfinals gegen Schalke geschrieben. Und im Zuge dessen habe ich tatsächlich etliche Spieler kennengelernt, die mir vorher nicht geläufig waren, unter anderem auch Harun Isa.
Genau.
Der ein paar sehr gute Minuten in diesem Pokalfinale hatte.
Richtig. Harun Isa hatte überhaupt viele gute Minuten bei Union und kam im Jahr 2000 als Angreifer zum ersten FC Union und war ein Jahr zuvor bei Aue, dann viele Jahre bei Tennis Borussia und vorneweg bei Hertha BSC. Und zwar auf eine ganz kuriose Art. Der kam 92, der ist aus Mazedonien, damals natürlich noch jugoslawisch gewesen, dann Bürgerkrieg und so weiter. Kam 92 nach Deutschland, wurde von Bernd Stange irgendwie zu Hertha geholt, aber dann doch nicht verpflichtet, war dann bei Hertha Zehlendorf, wie so andere spätere Nationalspieler. Harun Isa wurde dann jetzt nicht Nationalspieler, aber kam dann über Umwege doch wieder zu Hertha, hat dann zweite Liga dort gespielt mit so eher Naja, okay, ich sag's schon mal, mit Nico Kovac zum Beispiel oder Carsten Ramelow, glaube ich auch. Insofern schon eine ganz nette Zweitligamannschaft angebildet und kam dann zu Union und war eigentlich, ich glaube so am Anfang, galt ja so als der typische Söldner. Ich glaube, das war auch so die Zeit, wo Energie Cottbus mit vielen Balkanspielern unterwegs waren. Und das war dann komisch erstmal so.
Balkanspielern also, und auch Bulgaren, oder?
Richtig. Ja, bei Union waren es dann vor allem Bulgaren, also mit dem Trainer natürlich, mit Georgi Vasiljev. Und Harun Isa wurde aber relativ schnell sehr populärer Spieler. Und vor allem wurde er Hartmut Isa bei Union genannt. Und zwar, weil, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, beziehungsweise ich habe es auch einmal gelesen, weil sich der Stadionsprecher einmal versprochen hatte.
Das ist gut. Das erinnert so ein bisschen an Suleiman Mani Abdullahi. Also so dieser Drang irgendwie, andere Spitznamen zu erfinden für Spieler mit anderen Hintergründen, ist irgendwie auch was konstant bleibt.
Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, welcher Stadionsprecher es war. Ich weiß, ob das jetzt bei Union oder bei einem Auswärtsspiel war. Kann natürlich auch sein, ja. Deswegen keine Ahnung. Aber wir zitieren ja immer gerne die hervorragende Website immerunioner.de und die sagte, dass Harun Isa mit Bozo Djokovic und Daniel Teixeira in der Rückrunde 2001 einen der wohl stärksten Unionstürmer aller Zeiten gebildet hat. Dem würde ich durchaus zustimmen, so insgesamt, so vom Gefühl her. Sage aber, dass der aktuelle Sturm vielleicht jetzt auch nicht so schlecht ist.
Es gibt ja Blogs, die sich mit viel Akribie und auch Gedankenarbeit darum bemühen, wie man irgendwie Spieler über Äras hinweg vergleichen kann. Und wenn man das dann noch im Kontext eines Vereins, der auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Mitteln spielt, das ist, glaube ich, sehr kompliziert. Aber ja, das sah schon ganz gut aus damals.
Ja, das dem, was und gesehen was man natürlich auch sagen muss, Union fehlte in den 90ern. Ja, wir sind ja in der ersten quasi richtigen 2000er-Saison da, 2000, 2001. Union fehlte in den 90ern im Prinzip so ganz häufig bei den Teams ein ordentlicher Knipse, jemand, der einfach Tore macht, konstant viel. Und Harun Isa war jetzt auch nicht der Knipser, aber er hat...
Vergleiche unsere Folge über Anders Swahn.
Ja, aber er hat 13 Tore in seiner ersten Saison geschossen für Union und in der Zweitligasaison dann 9 Tore. Und zusätzlich zu diesen 13 Toren in der ersten Saison hat er noch 4 Tore im DFB-Pokal geschossen. Und damit vor allem am Anfang so den Grundstein gelegt, dass Union überhaupt da so Halbfinale und Finale erreicht hat. Aber was ich noch so interessant fand war, ich habe noch die Abschiedsmeldung bei Union auf der Website irgendwo, schlummern immer noch so die alten Pressemitteilungen. Und da war eine Abschiedsmitteilung, dass Harun Isa Union verlässt. Und da wird er so zitiert: Die Zeit bei Union war eine schöne und interessante Zeit in meiner Fußballerlaufbahn. Ich werde mich immer gern an die alte Försterei erinnern. Und das ist, glaube ich, so ziemlich der generischste Fußballerabschiedssatz, den ich mir vorstellen kann.
Fehlt nur, dass er Dollarstadion vergessen hatte drin.
Ja, und wichtig ist aber, Harun Isa ist nach 2 Jahren von Union wieder weggegangen. Er hätte aber hatte Vertrag noch ein Jahr dann. Aber Georgi Vasiljev hat ihm bedeutet, dass er dann nicht so viele Spiele mehr machen wird und eher als Joker kommen würde. Und VfL Osnabrück, damals mit dem Trainer Jürgen Gelsdorf, vielleicht so ein typischer eigentlich 90er-Jahre-Trainer, hatte einen 2-Jahres-Vertrag geboten und da ist er hin nach Osnabrück gewechselt, hat dort auch sie zum Aufstieg mitgeschossen und dann in der Zweitligasaison nicht mehr so viele Spiele gemacht und dann die Karriere beendet. Aber das ist gar nicht die Geschichte, bloß ich wollte mal so ein Setting machen, Harun Isa, eigentlich auch wirklich sehr auffällig durch die buschigen Augenbrauen, muss man ja mal so sagen. Und fand ich witzig, auch ich glaube, nach dem Pokalfinale gab es ja so einen Empfang in Köpenick, da war ich auch im Rathaus und die Spieler sahen alle sehr, ich sag mal, verfeiert aus. Und ich überlege, war das nach dem Pokalfinale oder war nach Aufstieg? Ach, das war so eine Zeit, da kamen wir aus dem Feiern überhaupt nicht raus. Und
es floss alles in eins.
Ja, es floss vor allem sehr viel. Und viele Spieler sind dann aber halt so mit wirklich Sonnenbrillen und so gekommen. Und Harun Isa nicht. Das ist irgendwie, das fand ich eigentlich ganz witzig. Okay, aber kommen wir zurück zu dem.
Sah aber deswegen nicht weniger Hangover aus, oder wie?
Nee, ich glaube, der verträgt ganz gut. Kommen wir zum Tor des Monats.
Ja.
Oder dem Nicht-Tor des Monats. Könnt ihr noch eine Frage stellen? Kennst du eigentlich die bisherigen Sportschau-Torschützen des Monats von Union?
Das ist ja eine Frage, die zusehends schwieriger zu beantworten wird, insofern, als da mehr dazukommen ständig. Also man muss quasi aufpassen, ja. Ja, jetzt gerade wieder Marcel Hartl, selbstverständlich Sebastian Polter früher in dieser Saison. Und jetzt muss ich kurz überlegen, es war, stehe ich gerade tatsächlich auf dem Schlauch, wer in der Kombination mit Torsten Matuschka und Patrick Kohlmann.
Genau, Silvio war das.
Genau, ja.
Okay, genau. Es gab bisher drei Unionsspieler, die zum Torschützen des Monats in der ARD Sportschau gewählt wurden. Okay, aber jetzt ab zur Saison 2000 zu Harun Isa. Also wir befinden uns also in der Saison, ja, in der Union am Ende Pokalfinale landet und erstmals überhaupt in die zweite Liga aufsteigt. Eigentlich eine wahnsinnig erfolgreiche Saison.
Eine der erfolgreichsten.
Ja, kann man schon so sagen. Am 30. September 2000, am 10. Spieltag, geht's gegen den SV Babelsberg. Union stand, glaube ich, oh, jetzt habe ich das nicht gerade auf dem Schirm, aber ich glaube auf Platz 8 oder so. War super negativ selten, die sie da reingeraten sind. Und vom Thema Aufstieg waren sie sehr weit entfernt. Und die hätten zu dem Zeitpunkt, als es jetzt gegen Babelsberg geht, gerade so eine Negativserie von zwei Niederlagen und einem Remis hinter sich. Und die Stimmung war schlecht. Das muss man jetzt mal so sagen. Es war richtig übel. Zur Pause des Spiels gegen Babelsberg gab es ein Pfeifkonzert.
Und zu Hause?
Zu Hause. Und die Spieler hatten sich dann vorgenommen, nicht zu den Fans zu gehen nach dem Spiel und auch nicht mit ihnen zu feiern, egal was da jetzt kommt oder nicht kommt. Und es sah auf keinen Fall nach Aufstieg aus. Es gab die üblichen Menze-Rausrufe. Das alles, übrigens kann man sich vielleicht mal im Kopf behalten, wenn man so die Boonschen Gesetze, pfeife nie einen Spieler deiner Mannschaft aus und so weiter, mache nie einen Spieler zum Sündenbock, wenn man sich das mal kurz auf der Zunge zergehen lässt und wir befinden uns hier im Jahr 2000, Menze-Rausrufe.
Ja, oder auch, wenn Leute sagen, wie die Stimmung aktuell schlechter ist als früher.
Ja, genau, das auch. Aber Steffen Menze, also der gerufen wurde mit Menze raus da, beziehungsweise gerufen nicht, aber ne, ihr wisst schon. Genau. Der musste tatsächlich auch raus, weil er sich die Schulter ausgekugelt hatte in dem Spiel. Es war alles furchtbar schlecht. Und um dir das jetzt so ein bisschen zu demonstrieren, wie furchtbar schlecht dieses Spiel war, möchte ich einfach mal kurz so einen Spielbericht aus der Berliner Zeitung vorlesen.
Okay.
Und der beginnt so. Die Einschlafquote dürfte hoch gewesen sein. In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag um 1.05 Uhr sendete der SFB, also damals Senderfreies Berlin vor der Fusion zum RBB, sendete der SFB einen Zusammenschnitt der Regionalliga-Partie 1. FC Union gegen Babelsberg 03. Eine Stunde lang. Wohl dem, der vor der Flimmerkiste döste, vor der Flimmerkiste dösen und in den richtigen Momenten die Augenlider heben kann. Denn bei Unions 3:0 Sieg waren allein die Tore aus der zweiten Halbzeit von Tom Persich per Kopf, Harun Isa per Lupfer und nochmals Harun Isa in der 89. Minute sehenswert. Insgesamt war der Unmut der exakt 4010 Kartenkäufer jedoch verständlich. Auch Peggy und Dirk Schmeck, die ihre erst 2 Monate alte Tochter Alexia im rot-weißen Strampelanzug ins Stadion mitgenommen hatten und am Mittelkreis knipsen ließen, sahen sich der Gefahr einer Rüge durch das Jugendamt ausgesetzt, denn das Spiel bei der Teams war eine Pein für Augen und Nerven aller Zuschauer. Ruppig ging es zu, auf peinlichem Niveau, System und Niveau ideenlos. Wir waren weder körperlich noch vom Kopf her gut drauf, sagte Persich. Ja, das war so die Einleitung auf diesen Spielbericht. Ich habe erspare jetzt hier uns den gesamten Spielbericht. Es muss wirklich übel gewesen sein.
Und ich vermute auch, das literarische Pulver hat der Spielbericht wahrscheinlich an der Stelle noch verschossen.
Ja, es ist, also es war, glaube ich, auch noch so eine Zeit, wo man sich gefallen hat, dann halt auch so, ich sag mal so, Fußballfeuilleton da zu schreiben.
Ist jetzt nicht so, dass mir die grundsätzliche Einstellung völlig fremd wäre von heutigen Beobachtungen, aber naja.
So, aber weshalb ist denn dieses Spiel jetzt in Erinnerung geblieben? Ist natürlich Harun Isas Treffer zum 3:0. Denn in der 89. Minute sieht der Stürmer aus Mazedonien, dass Babelsbergs Keeper Alexander Kunze zu weit vor dem Tor steht und schießt aus dem Lauf über den Torhüter. Marke Tor des Monats, würde ich sagen. Und auf jeden Fall etwas für jeden Jahresrückblick. Und ich hätte das mir auch gerne angeschaut. Ich habe nämlich diesen Jahresrückblick Eisern Union, wir kamen aus der Hölle, heißt der, vom SFB. Habe ich mir gekauft. Eine Videokassette, ich habe aber keinen Videorekorder mehr. Also falls ein Hörer oder eine Hörerin so eine Videokassette digitalisieren kann, meldet euch mal bei mir und ich lasse euch mal diese VHS zukommen. Ich würde das gerne nochmal sehen.
Ich wollte ja gerade schon sagen, als der 60-minütige Zusammenschnitt davon angedeutet wurde, der würde mich ja interessieren.
Ja, den hat bestimmt jeder mitgeschnitten damals. Okay.
Aber alle, die nicht eingeschlafen sind oder gerade die, die eingeschlafen sind.
Okay. Auf jeden Fall, also eigentlich so ein Ding für jeden Jahresrückblick. Und das war, naja, ich kann dir nochmal vorlesen, in diesem wunderbaren Buch Eisern Union von Jörn Luther und Frank Willmann gibt es eine Beschreibung dieses Tores, das nicht so, naja, ich sag mal, gehässig ist wie in der Berliner Zeitung in dem Moment. Aber da steht halt, in der folgenden Partie am 30. September gurkte Union mit ausgiebiger Unterstützung des Gegners Babelsberg 03 wieder aufs Fürchterlichste herum. Immerhin schoss man sich mit einem 3:0 aus der Krise und Harun Isar erzielte das wohl sehenswerteste Tor der Saison. Er ließ den Ball vom Mittelpunkt des Spielfeldes fulminant, großartig, bogenlampig ins Gehäuse der Babelsberger segeln. Ein Tor, das aller Orten zum Tor des Monats gekürt worden wäre. Ja.
Wäre.
So, wäre. Und da sind wir dann jetzt auch bei dieser Geschichte. Wäre. Als Harun Isar dieses Tor schießt, ist es ungefähr 15.45 Uhr im Stadion an der Alten Försterei und auch so in dieser Zeitzone da. Und damals war Regionalliga-Anstoß 14 Uhr. Und dieser Zeitpunkt wird jetzt auch tatsächlich ist ja wichtig.
In der dritten Liga auch heute noch, habe ich heute erst festgestellt.
Ja, also dieser Zeitpunkt wird jetzt wichtig, denn warum wir dieses Video von dem Tor nicht bei YouTube finden, liegt an Hertha BSC. Ja, wie du willst, aber. Denn während Leute wie ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt der festen Überzeugung sind, dass dieses Tor das Tor des Monats September ist, das wir da gerade gesehen haben, passiert ungefähr, ich habe mal so geguckt, was die Zeit gewesen sein muss, ich sage mal 15.57 Uhr im 25 Kilometer entfernten Olympiastadion folgendes. Und das ist wirklich witzig. Ja? Also das davon haben wir zu dem Zeitpunkt nichts gewusst. Ich mache jetzt mal so einen Einspieler von heute Sky, damals Premiere.
Ein verrücktes Spiel und ein verrücktes Tor auf der anderen Seite. Ja, was ist denn jetzt los? Da hat sich Markus Pröll aber völlig verschätzt, als Alex Alves einfach mal, ja, ich wollte schon fast sagen, wie ein Verrückter abzog. Schauen Sie, der Anstoß, ja, gibt's denn sowas? Das habe ich noch nie gesehen. Achtung, Alves. Hallo, Herr Pröll. Nicht zu glauben. Das Tor geht in die Geschichte der Bundesliga ein. Praktisch vom Anstoßpunkt, von der Mittellinie. Alex Alves mit dem 2:1. Und Markus Pröll, denke ich, will jetzt am liebsten im Boden versinken. Ja, ist es denn zu glauben?
Ja, ist es denn zu glauben? Also quasi zeitgleich in der gleichen Stadt haben zwei Spieler aus über 50 Metern ein Tor geschossen. Ja, also das ist wirklich absurd, ehrlich gesagt. Und das beherrschte auch so ein bisschen die Medienlandschaft, wenn auch natürlich dieses Tor von Alex Alves, dadurch, dass er in der Bundesliga geschossen wurde und das von Harun Isar nur in der drittklassigen Regionalliga weniger Aufmerksamkeit bekam. Gab es danach einen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt im Kurier oder Berliner Zeitung war, das von dieser Gleichzeitigkeit herrschte. Und da sagte dann Harun Ise, ich habe mein Tor aus dem Lauf herausgeschossen, das stimmt. Alves aus dem Stand. Da denke ich, dass meines sogar schwieriger zu erzielen war. Ich habe gesehen, dass der Keeper weit vor dem Tor stand und habe es einfach probiert. Als es geklappt hatte, habe ich gedacht, das Ding könnte ein Tor des Monats sein. Ja, das haben wir ja alle gedacht. Auch zum Beispiel der damalige und auch jetzt, also jetzt RBB, damals SFB-Reporter Jörg Hellwig. Der hatte nämlich den Vorschlag, Harun Isas Tor zum Tor des Monats auszuwählen, an die Sportschau geschickt und war sich eigentlich sicher, dass das auch Tor des Monats wird. Und dann hat er aber, naja, wie auch immer das dann war, ja, die sind beide dann zum Tor des Monats auch ist in die Auswahl gekommen. Gewonnen hat dann aber Alex Alves. Und dadurch, dass man als Tor des Monats dann auch zur Wahl des Tor des Jahres steht, hat Alex Alves auch noch das Tor des Jahres geschossen damit.
Also quasi, wenn das anders gewesen wäre, hätte dann natürlich auch Harun Isa das Tor des Jahres geschossen gehabt.
Ja.
Jetzt frage ich mich ja immer noch, ob er recht hat damit, dass es aus dem Lauf schwieriger ist als aus dem Stehen.
Ich glaube, das ist eine sehr müßige Diskussion.
Ja.
Aber erzähl mir kurz, möchtest du dazu sportlich was beitragen? Weiß nicht.
Es ist offensichtlich, hat man aus dem Stand mehr Ruhe, das zu machen. Und es sind literally mehr moving parts, mehr sich bewegende Teile involviert, wenn man es aus dem Lauf macht. Andererseits hat man ja mehr Schwung. Und allein der Schwung ist ja schon was Entscheidendes. Das heißt, wenn das Momentum sowieso schon in die richtige Richtung geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ganz nett ist. Also ich glaube, es kommt sehr auf aufs individuelle Gefühl und die individuelle Technik an, was jetzt wirklich angenehmer ist.
Ich würde sagen, es gibt eine Sache. Also ich habe Harun Isas Tor noch so vor Augen, kann aber natürlich meine Erinnerungen sich ein bisschen getrübt haben. Wie gesagt, ich habe hier die VHS-Kassette gerade neben mir liegen. Also falls nochmal der Aufruf, jemand einen Videorekorder hat und mir das irgendwie kopieren kann, gerne. Aber ich habe mir dieses Tor von Alex Alves nochmal angeschaut und ich glaube, es gibt eine Perspektive, eine Kameraperspektive, aus der die so krass ist, dass du denkst, okay, es muss das Tor des Jahres werden. Und zwar der schießt, und zwar ist das die Kameraperspektive direkt von der Ostkurve auf quasi das Spielfeld.
Und das Tor fiel auf die Ostkurve zu, oder?
Ja, glaube, ja. Und dann macht dieser Ball einen Bogen, aber halt so wie dieser Freistoß von Roberto Carlos. Und zwar ganz krass. Mhm. Also das sieht aus, als ob das irgendwie links am Tor vorbeigeht, schlägt aber rechts im Tor ein. Also okay. Sieht sehr stark aus, dieser Bogen, den dieser Ball macht. Und das ist schon, ja. Aber wie wahrscheinlich ist so ein Weitschuss-Tor, ja? Und wie wahrscheinlich ist, dass das in der gleichen Stadt und fast zeitgleich geschossen wird? Ich finde das tatsächlich geradezu absurd. Und finde es natürlich auch absurd, dass quasi Hertha dann Union ein Tor des Monats klaut und dann halt auch das Tor des Jahres. Und ich könnte jetzt noch einmal sagen, also das ist nämlich wirklich das Witzige. Ich bin darauf gekommen, weil ich irgendeinen Tagesspiegel-Artikel gelesen hatte vor kurzem, vor ein paar Wochen oder so. Und da wurde darauf Bezug genommen. Und es war ein Artikel, glaube von 2002 oder so, oder 2002 vielleicht oder so. Und da wurde nochmal Bezug genommen auf dieses Tor und da wurde das in den Oktober verortet. Das ist aber am 30. September gewesen. Das heißt, hätte Hertha ein Sonntagsspiel gehabt am 1. Oktober,
ja,
dann hätte Union trotzdem das Tor des Monats gehabt und Hertha meinetwegen das danach. Und dann wäre das vielleicht auch eine interessante Wahl zum Tor des Jahres geworden. Aber so, ja, eben nicht. Und das ist halt...
Ja, das ist sehr hübsch, ja.
Und ich würde gern mit einer Sache schließen bei dieser Geschichte. Und zwar Harun Isa hatte irgendwann mal gesagt, und das fand ich irgendwie, ist vielleicht ein Satz, den man öfter hört, wenn man selber Fußball spielt. Ich habe ja selber nie Fußball gespielt, den man von seinen Trainern vielleicht öfter hört. Aber Hermann Gerland, über den hat er gesagt, mein früherer Trainer Hermann Gerland hat mal gesagt, wenn der Harun seine Tore schießt, dann ist er Weltklasse, wenn nicht, dann spielt er Kreisklasse. Und dieses Tor von Harun Isa war auf jeden Fall Weltklasse für uns damals.
Ja.
Ich fand Harun Isa total top. Muss ich auch sagen, ja, damals.
Aber habe ich dich jetzt tatsächlich richtig verstanden, dass du es jetzt nicht geschafft hattest, das Tor irgendwo zu finden?
Nein, Keine Chance.
Das klingt ja nach Challenge accepted.
Ja, also bitte. Ja. Wie gesagt, aber es ist ja hier, ich habe es hier in meiner Hand. Ja? Ich ja. kann hier mal kurz mit diesem, mit der Hülle von der Videokassette wedeln. Also es ist da. Damals vom Sportpalast hieß das damals noch, die Sendung beim beim SFB.
Das klingt merkwürdig, aber ja. Okay.
Naja.
Dann sollte es ja hinzukriegen sein, das irgendwie
ja, also
zeigbar zu machen.
Das Erfolgsjahr 2001. Und da sind alle Tore aus dieser Saison und tatsächlich leider auch jedes Regionalligaspiel ist da irgendwie kurz mit dabei. Das gab da ein paar, die waren nicht so sehenswert. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so sagen, falls ihr das immer noch hören möchtet.
Ja. Also es gab auch welche, die auf die alles, was wir eben gehört haben, zugetroffen ist, außer dass noch drei Tore gefallen sind, von denen eins das beste Tor der nächsten x Jahre war.
Ja, es muss so, also ich kann mich nicht mehr, also diese ganze Feierreihe zum Saisonende hat bei mir auch ein bisschen die Erinnerung an diese vorherigen Spiele ein bisschen eingetrübt. Ich habe gelesen, dass das...
Beziehungsweise
das,
im Gegenteil.
Ja, dass das 1-0 so das typische Union-Ergebnis damals war. Das sagt wirklich viel. Gut, aber das war jetzt die kleine und kurze Geschichte davon, wie...
Eine Frage vielleicht noch dazu. War es denn so, dass das Tor dann auch sozusagen der Wendepunkt dieser Saison war? Also wurde es dann danach wirklich besser? Oder?
Ja und nein. Also es wurde kurz besser. Ich glaube, Union hat dann eine Weile nicht verloren. Und dann wurde es nochmal richtig bitter mit zwei Niederlagen gegen Lüneburger SK. Der Mannschaft, die damals den niedrigsten Etat hatte. Union hatte damals den höchsten und ich glaube, der Unterschied war Lüneburg, glaube ich, 3, irgendwas Millionen, Union 12 Millionen Mark.
Das ist schon ziemlich viel.
Ja, und danach gab es noch eine Niederlage nach dem Lüneburg-Spiel gegen Lübeck. Das waren die berühmten sogenannten Lü-Lü-Spiele. Danach wurde es besser. Danach wurde nämlich Daniel Teixeira zur Winterpause verpflichtet und dann ging es ab. Ja, aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Aber heute sollte es nur darum gehen, wie Hertha BSC Union das Tor des Monats, das erste Tor des Monats in der Geschichte von Union geklaut hat.
Sagt Boulevard Sebastian.
Ja, kann man doch so sagen, oder? Es ist, ich finde, das kann man so sagen. Ich habe auch nichts gegen Alex Alves und sein Tor. Ja, das ist halt einfach Ironie der Geschichte.
Und an der Stelle natürlich auch nochmal halt mir natürlich das Andenken von Alex Alves auch in Ehren.
Ja, natürlich. Ich war sogar beim bei diesem Gedenkspiel dann, nachdem er gestorben ist. Okay, das jedenfalls zu dieser Geschichte. Ich hoffe, sie war ein bisschen witzig auch. Und
durchaus.
Ja, dann können wir Feedback, Hinweisblock machen. Daniel, willst du?
Ja, ihr könnt uns natürlich Vorschläge, wo wir dieses Tor sehen und alle anderen Kommentare und Anmerkungen zu dem Tor, zu der Saison, zu Harun Isa als Kommentare in unserem Blog hinterlassen, unter dieser Episode auf und-niemals-vergessen-podcast.de. Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter schreiben, @unv_podcast und könnt uns auch persönlich ansprechen, dich unter @saumselig und mich unter da_Rosbach. Genau. Und ihr könnt es natürlich auch Rezension bei iTunes schreiben.
Ja, und bei panoptikum.io bewerten genau. Und Rezension schreiben. Immer gut.
Und uns da weiterempfehlen.
Genau. Haben wir noch was vergessen?
Ich glaube nicht.
Dann wird es Zeit für das Outro. Daniel, ich freue mich schon auf deine Geschichte nächste Woche.